Wir hören jetzt aus Johannes 1, 1 bis 9 und Vers 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen.
Ja, den Predigttext, den haben wir gehört heute Morgen. Und hier wird uns etwas beschrieben davon, wie Gott Mensch wird. Die Frage, was ist die Bedeutung von Weihnachten? Ich glaube, wenn wir kleine Kinder fragen, was denkt ihr oder was ist für euch Weihnachten, wird man vielleicht die Antwort bekommen, ja, an Weihnachten, da bekomme ich Geschenke. An Weihnachten, da wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt und er leuchtet voll Kerzen und von bunter Kugeln. Und an Weihnachten, da kommt der Weihnachtsmann. Teenager, ja, die sagen Weihnachten, ich bekomme vielleicht ein neues Handy, ich bekomme neue Klamotten. Und für Erwachsene steht Weihnachten vielleicht eher für ein leergefegtes Bankkonto oder Online-Einkäufe, aber auch für ein vielleicht für ein gemütliches Beisammensein mit der Familie. Wenn man die Leute aus dem Einzelhandel fragt, und da komme ich ja eigentlich auch her, so ist das die umsatzstärkste Zeit im Jahr für die. Und wir sehen vielleicht, jeder misst dem Weihnachtsfest eine ganz eigene Bedeutung bei. Und Gottes Wort, die Heilige Schrift, die erzählt uns den wahren Grund von Weihnachten. Nicht nur Lukas und Matthäus berichten darüber, sondern auch Johannes. In seiner Weihnachtsgeschichte erwähnt der Apostel aber nicht, ja, weder was von Maria noch Josef. Er beschreibt auch nichts oder schreibt auch nichts von den Hirten, von den Engeln oder von der Stadt Bethlehem. Er verliert auch kein Wort über die Volkszählung, die der Kaiser Augustus anordnete. Auch lesen wir nichts von den Weisen aus dem Morgenland. Seine Schilderung von Weihnachten ist so ein bisschen anders wie die von Lukas und Matthäus. Und doch sehe ich hier keinen Widerspruch in dem, was Lukas und Matthäus erwähnt. Sondern wir sehen hier in dem Johannesevangelium, hier steht etwas, also ich habe hier die Überschrift, das ewige Wort oder die Fleischwerdung des Wortes Gottes. Und Johannes stellt verschiedene Aspekte Jesu uns vor Augen. Er sagt, Jesus, er ist ewig, der ist der Ewige. Und was bedeutet das? Jesus, er wurde geboren, Aber Jesus Christus, er existierte bereits vor seiner Geburt. Jesus ist nicht eine Person, die erst mit der Geburt entstanden ist, sondern Jesus war schon immer da. Er ist der Ewige. Und der Apostel Johannes, er geht mit uns Jahrtausende zurück. Und wie in einem Zeitraffer reist er mit uns durch die Geschichte ganz zu Anfang. Und hier lesen wir in Vers 1, im Anfang war das Wort. Als den ersten Christen das Evangelium des Johannes vorgelesen wurde, hatten sie diese Worte noch im Ohr. Im Anfang. Und das kannten sie gut. Denn diese Worte, so beginnt auch das erste Buch in der Bibel. Und daran wurden sie erinnert. Denn die ersten Worte der Bibel lauteten dort im Anfang. Und wenn wir die Bibel kennen, wissen wir auch, wie es weitergeht. Im Anfang schuf Gott. Aber das ist ja nicht das, was Johannes hier schreibt. Im Anfang schuf Gott, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Und die zugehört hatten, wussten vielleicht, irgendwas ist hier jetzt anders. Es heißt, im Anfang schuf und hier am Anfang war das Wort. Was will Johannes? Was will er uns damit sagen? Er wollte damit sagen, es gibt nur einen einzigen, der im Anfang war, nämlich Gott. Und wer ist dann das Wort? Wer ist das Wort? Und Johannes, er erklärt es auch ganz toll in Vers 14. Da steht, das lese ich noch einmal. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes erklärt damit, dass dieses Wort, dieses lebendige Wort Jesus Christus ist. Und er macht auch diese Aussage und diese erstaunliche Aussage. Jesus war schon ganz im Anfang da. Er selbst war das Wort, welches das Universum geschaffen hat. Vers 3 sagt uns, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Da kommen ein paar Dinge immer in einem Satz vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Und das nächste, was der Apostel Johannes hier sagt, ist, und das Wort war bei Gott. Das heißt nichts anderes. Jesus Christus war bei Gott. Und um es ganz deutlich zu machen, fasst er Vers 1 so zusammen. Das Wort nicht war nur bei Gott, sondern das Wort war Gott. Und hier sehen wir drei Dinge in einem Vers. Einmal, das Wort war am Anfang oder im Anfang. Dann haben wir, das Wort war bei oder mit Gott. In anderen Übersetzungen sagt es mit. Und das andere heißt, das Wort war Gott. Und hier sehen wir, Jesus Christus war ganz am Anfang noch vor der Schöpfung da. Er ist ewig. Das Wort war am Anfang, noch bevor alles erschaffen wurde. Hier sehen wir diesen Ewigkeitsaspekt Jesu Christi. Also da möchte ich dann jedem, der sagt, ja, aber Jesus existiert ja erst seit der Geburt. Nein, Jesus Christus herrscht und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er wird sein, wenn das hier alles schon einmal Vergangenheit sein wird, bleibt Jesus bestehen, bleibt Gott bestehen. Und das ist dieser Ewigkeitsaspekt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort war bei und mit Gott. Das heißt, Jesus Christus, er ist Gottes Sohn. Er kommt direkt von Gott. Der Vater hat ihn gesandt und das Wort war Gott. Das heißt, Jesus ist ganz Gott. Und hier erhalten wir in der Weihnachtsgeschichte des Johannes einen Einblick in die Lehre der Dreieinigkeit. Es ist ein Gott, aber dieser eine Gott existiert seit Ewigkeiten in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn und der Heilige Geist sind seit Ewigkeiten bei und mit dem Vater. Das heißt, von Anfang an. Und das Kind, wie wir sagen, das kleine Kind, das kleine niedliche Kind in der Krippe ist Gott selbst. Und das können wir vielleicht als Menschen oder der Mensch vielleicht mit seinem begrenzten Verstand gar nicht voll erfassen. Aber Gottes Wort lehrt uns in Sprüche 8, Vers 27 bis 30. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Werkmeister bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag spielend vor ihm alle Zeit. In einer anderen Übersetzung heißt es Schoßkind. Gibt da so dieser Werkmeister, der mitgeschafft hat, und auch dieses Wort Schoßkind, sagt man ja, das ist ein Schoßkind. Den kriegt man immer, wenn ein Kind ständig auf dem Schoß sitzt, so ein Muttersöhnchen oder der will nirgends anders sitzen wie nur bei den Eltern, wie nur bei Mama und bei Papa, und so kann man das vielleicht auch sehen. Jesus, dieses Wort Schoßkind zeigt mir diese enge Verbundenheit mit seinem Vater. Er sitzt auf dem Schoß und da bleibt er sitzen. Warum? Warum sitzt ein Kind auf dem Schoß des Papas und Mamas? Weil es weiß, da ist er sicher. Da ist es gut, da ist es toll, denn da weiß ich mit, da geht's mir gut. Und Jesus saß, ja, so bildlich sind, auf dem Schoß seines Vaters. Er ist bei seinem Vater und er war bei seinem Vater. Ja, aber das können wir vielleicht gar nicht so ganz erfassen. Jesus Christus, der Werkmeister, der dann beteiligt war, bei der Schöpfung, er ist in Bethlehem geboren. Er, der Gott von Ewigkeiten her und der bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Ewig. Gott ist ewig. Jesus ist ewig. Jesus war bei Gott. Das Zweite, was Johannes uns über Jesus Christus sagt, ist, dass er damals im Anfang, ganz am Anfang, eine tiefe persönliche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hatte. Das Wort war im Anfang bei Gott. Und dieses Wort war nicht irgendwie eine unpersönliche Macht, die bei Gott war. Es war die Person Jesus Christus. Vielleicht muss uns das zu Weihnachten mal wieder ganz neu bewusst werden. Dieses Wort war Jesus Christus. Er war bei Gott in der Herrlichkeit. Alles können wir gar nicht mit Worte fassen. Und wegen dir und mir hat er diese Herrlichkeit, diese enge Gemeinschaft mit dem Vater, hat er verlassen. Nicht, weil er nichts anderes zu tun hatte, sondern weil er dich und mich so sehr geliebt hat. Das muss uns wieder zu Weihnachten wieder ganz vielleicht neu bewusst werden, dass alles andere, was an Weihnachten noch so sonst gefeiert wird, hat eigentlich, muss zurückstehen in dem, was Jesus für uns getan hat, dass er die Herrlichkeit und diese Schönheit verlassen hat und kam auf diese Welt. Aber dieser Jesus in der Krippe zu Bethlehem kommt nicht irgendwoher aus dem Nichts, sondern er kam aus der Gegenwart oder er kommt aus der Gegenwart und der Gemeinschaft mit Gott. Das sagt, dass es das Wort war mit Gott. Und später spricht Jesus selbst über diese außergewöhnliche Zeit, die er bei seinem Vater hatte. Denn als er seinen Auftrag hier auf der Erde als erfüllt ansah, wisst ihr, was er da gebetet hat? Johannes 17, Vers 5. Und nun, Vater, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Noch bevor alles erschaffen war, hatte ich die Gemeinschaft, war ich mit dir in der Herrlichkeit. Und nun, Vater, wünsche ich mir, ich möchte wieder in diese Herrlichkeit zurück. Verherrliche du dich. Und wir wissen, Jesus ging in die Herrlichkeit zurück. Aber er wird wiederkommen in Herrlichkeit und in Größe und in Macht. Und nicht mehr als kleines Kind im Stall, sondern als König aller Könige und Herr aller Herren, in Herrlichkeit gekrönt. Und das ist das, auf was wir Christen warten und hoffen. Ja, wir feiern das Kind im Stall, aber wir feiern auch, das heißt Advent, Ankunft. Jesus, du kommst wieder in Macht und in Herrlichkeit. Und ja, du bist verherrlicht im Himmel. In Sprüche 8 sehen wir etwas von diesem harmonischen, erstrebenswerten, gesegneten Zeit, die der Sohn, die Jesus Christus mit dem Vater hatte. Sie sahen sich, könnt ihr euch vorstellen, von Angesicht zu Angesicht. Der Vater und der Sohn schauten sich an. Und was Johannes hier uns eigentlich auch mitteilen möchte und sagen wollte, ist, dass Jesus als das Wort Gottes Blickkontakt mit seinem himmlischen Vater hatte. Und in seiner Beziehung, also eine engere Beziehung gibt es nicht. In dieser Beziehung zu ihm hat er alles aufgesaugt, was er vom Vater bekommen hatte. Die Majestät, Gnade, Wahrheit und Herrlichkeit des Vaters. Er hat sie wie ein Schwamm aufgesaugt. Und sodass Johannes in Vers 14 sagen konnte, und wir sahen, wir haben seine Herrlichkeit als die des Eingeborenen vom Vater gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Dieser Jesus Christus, er liegt in der Krippe, aber er ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern Jesus Christus in der Krippe, er ist durchdrängt und erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Amen. Er war erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was Johannes hier in dieser Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte uns sagen möchte. Trotz klein, trotz arm auf diese Welt gekommen, verherrlicht in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die war bei ihm, er ist herrlich geblieben. Oder Herrlichkeit Gottes war in ihm. Jesus Christus ist auch der, der verheißen war, der angekündigt war. Jesus Christus ist der Versprochene, der Angekündigte. Und das möchte ich uns heute Morgen zurufen. Und das haben viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte vielleicht vergessen. Als er gesagt hat, und ich werde wiederkommen, so wie er mich in den Himmel fahren habt, so werde ich wiederkommen. Und Menschen hatten damals zu dieser Zeit schon gerechnet, ja, Jesus kommt wieder, jeden Augenblick. Und die Zeit ist verstrichen. Ja, wo bleibt dieser Jesus? Wo bleibt er? Das, was er versprochen hat, das ist bis jetzt noch nicht eingetroffen. Aber wir wissen, was Jesus verheißt, was Jesus verspricht, das hält er gewiss. Und so gewiss, wie er in den Himmel gefahren ist, Geschwister, so gewiss wird er wiederkommen. Ob du das jetzt glauben kannst Und ich hoffe, du glaubst es, denn das ist unsere Hoffnung. Jesus wird wiederkommen, wie er es gesagt hat, in Macht und in Herrlichkeit. Das hat er verheißen. Und wir kennen diese Geschichte. Da war ein Mann, da war ein Mensch, Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer, er war der letzte der alttestamentlichen Propheten. Und er trat auf, sage und schreibe, und stell dich mal vor, er trat auf, sage und schreibe, 400 Jahre nachdem Gott geschwiegen hatte. Keine Prophetie mehr im Land, nichts mehr. 400 Jahre, könnt ihr euch das vorstellen? 400 Jahre schweigt Gott und redet nicht mehr durch seine Propheten. Eine lange Zeit. Wo bleibt Gott? Wo bleibt der Verheißene? Wo bleibt der, auch Volk Israel, wo bleibt der, der uns aus Ägypten herausführt? Vielleicht fragst du dich heute Morgen, wo bleibt der, der mich aus meinem Ägypten herausführt? Gott, wo bist du? Warum schweigst du in meinem Leben? Und vielleicht vergisst du, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Und das hat er übrigens über jedes Leben ausgesprochen, hat gesagt, meine Lieben, meine Kinder, ich werde bei euch sein. So, mal schauen wir mal ein Jahr und dann schaut ihr, wie ihr euch gebt oder wie ihr euch benimmt. Und wenn ihr euch benommen habt, wie ich es mir vorstelle, dann können wir den Vertrag verlängern. Oder was sagt Gott? Was hat er gesagt? Ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage bis zu der Weltende, das heißt bis zu dem Punkt, wo ich wiederkommen wird. Da sind zwei Verheißungen. Einmal, ich bin bei euch, ich verlasse euch nicht. Und die zweite Verheißung, ich werde wiederkommen. Das hat er verheißen und das steht für Zeit und Ewigkeit. Das dürfen wir glauben, das können wir glauben, denn Jesus hält was er verspricht. Ja, und so war dieser Johannes der Täufer einer der Letzten, nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hat und keine prophetische Stimme in Israel zu hören war. Und dieser Johannes, er kam nur mit einem Auftrag. Er kam mit einem Auftrag. Er sollte den ankündigen, der kommen soll und der ewiges Licht bringt. Er sollte den Messias ankündigen, das Kommen des Lichts, das Kommen des Lebens und das Kommen des lebendigen Wortes. Und damit steht und stand Johannes der Täufer in der Reihe der Propheten und Prophetien, die wir im Alten Testament sehen. Und wir sehen hier ganz deutlich, wie Gottes Wort sich erfüllt. Wir haben einmal ganz am Anfang Adam und Eva. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel kündigte Gott an, den Messias zu senden. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zertreten oder zermalmen. Das heißt, also sehen wir hier, dass einer kommen wird, da wird jemand kommen, um das Böse und den Tod zu vernichten. Und er wird ein für alle Mal das, was der Sündenfall kaputt gemacht hat, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, er wird es wieder herstellen. Er sagt damit, Teufel, du wirst zerschlagen werden, durch den Sohn geboren von der Frau. Ja, Gott selbst kündigte an, ihn zu senden. Aber jeder, der dieses Wort liest, weiß, das ist dann nicht in den nächsten 5 Minuten, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren geschehen, sondern ging lange, 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 sehr lange Zeit ins Land. Und in dieser Zeit hätte man vielleicht auch verzweifeln können, aber nein. Gott hat es immer wieder bestätigt. Und Gott offenbarte von einer Generation zu der anderen Generation immer mehr seinen Plan, diesen Messias zu senden. Er gibt Hinweise, er gibt Versprechungen und er gibt Verheißungen, wie wir sie hier ganz am Anfang des Wortes Gottes finden. Die nächste Prophetie sehen wir bei Abraham. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Zwischen Adam und Eva und Abraham ging auch eine Zeit ins Land und Gott wird hier immer deutlicher. Er erwählte einen Mann namens Abraham und er hat sich ihm zugewandt und sagte, hey, aus dir wird ein großes Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott wird den Sohn einer Frau senden, durch den die Rettung zu allen Geschlechtern auf Erden kommen wird. Und dieser Sohn wird ein Nachfahre Abrahams sein. Aber die Zeit der Sendung war immer noch nicht erfüllt. Und Gott musste weitere Dinge und weitere Details offenbaren. Zu Juda sagte er, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab wird zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Held kommt. Auch hier wieder ein Zeichen dafür, der Messias, der Sünde und Tod besiegen wird, wird ein Sohn aus dem Haus Abrahams, aus dem Stamme Juda sein. Immer wieder Prophetien, immer wieder Hinweise, dass sein Volk nicht vergisst, was er versprochen hat. Und dieses Versprechen geht bis in unsere Zeit hinein. Er hat Versprechen gesetzt, die dauern an, die hören nicht auf mit dem Alten Testament, sondern gehen in das Neue Testament über, gehen in unsere Zeit durch die ganzen Kirchengeschichte hindurch, sehen wir, wie Gott sich offenbart. David, dein Haus aber, auch wieder ein Zeichen, dein Haus aber und dein Königtum sollen von dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll fest stehen auf ewig. Auch wieder dieser Ewigkeit-Aspekt. Und dann sehen wir Jesaja. Der Prophet Jesaja, der wird deutlicher. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Einige hundert Jahre später offenbart Gott, dass der Retter von einer Jungfrau geboren werden würde. Also schon ganz, Sie sehen schon ganz präzise, was hier geschehen wird. Und sein Name wird sein Immanuel. Das heißt, Gott mit uns. Was für eine Verheißung. Was für eine Botschaft. Gott mit uns. Und diese Verheißung, die gilt für uns heute Morgen. Gott ist mit dir. Er ist heute Morgen hier. Er ist mit dir. Und er will dich segnen. Und dieser Messias wird das Leben von Armen, also von armen Menschen, nicht unbekannt sein. Denn er wird sich von Butter und Honig ernähren. Und wir wissen, die Hohen und Edlen, die in den Schlössern, in den Palästen gelebt haben, die haben Fleisch gegessen, die haben sich gut ernährt. Und so kam es dann auch. Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall und in eine Krippe gelegt. Und dann prophezeite Jesaja, das Volk in Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, es sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottesheld, der starke Gott, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also sehen wir hier auch wieder Jesus, der lang angekündigt war. Und der Apostel Johannes bestätigt es, indem er auf den Propheten Johannes des Täufers verweist und der sich in diese Liste der alttestamentlichen Propheten einreihen kann. Was war seine Aufgabe? Wir haben es gelesen, er kam zu was? Zum Zeugnis. Er hat sich nicht selber dargestellt. Und Geschwister, es ist traurig, es ist wirklich traurig und es gibt es immer wieder, wenn Diener Gottes, anstatt den groß zu machen, der sie gesandt hat, vorne stehen und sagen, ich bin's. Ihr müsst nur mich sehen. Ihr müsst nur, ja, Bildschirm mich anbeten, dann geht's euch gut. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht der Auftrag der Diener Gottes, sondern wir als Diener Gottes, wir verkündigen den, der uns gesandt hat, Jesus Christus. Er kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Johannes 1, Vers 7 bis 8. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Und du fragst dich, ja, warum? Warum braucht das Licht überhaupt eine Ankündigung? Seit wann muss man dem Menschen sagen, dass es Licht gibt? Oder dass man das Licht anmachen kann? Oder dass das Licht angeht? Eigentlich muss man es nicht. Es sei denn, und das sehen wir, was der Sündenfall gemacht hat, es sei denn, der Mensch ist blind und kann das Licht nicht sehen. Und das ist immer wieder, dass wir das sehen, was der Sündenfall zerstört hat, dass wir das helle Licht Gottes nicht mehr sehen. Und deswegen braucht es Menschen, die das Licht ankündigen, die immer wieder sagen, schau, hier ist das Licht. Hier ist Jesus. Hier ist der, der am Kreuz, der gekommen ist. Und hier ist der, das Licht, das am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat. Dass es immer wieder Menschen gibt, die aufstehen und dieses Licht proklamieren und diese Botschaft in die Welt hinaustragen. 2. Korinther 4. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Also auch hier wieder diese Blindheit. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, des Gottes, der Gottesbild ist, nicht sehen. Hier sehen wir, der Feind hat die Sicht einem versperrt, dass wir nicht mehr klar sehen können. Und deswegen braucht es, dass wir das Evangelium, das lebendige Wort Gottes, das in die Welt gekommen ist, dass wir es immer wieder lesen, dass es immer wieder Menschen braucht, die sich danach ausrichten und dass es Menschen braucht, die dieses Wort verkünden und dieses Wort Gottes, dieses lebendige Wort Gottes groß machen. Die Welt, die in Dunkelheit ist, braucht die Botschaft, dass Jesus Christus, das Licht, in die Welt kam. Er ist nicht irgendein Kind, das in Bethlehem geboren wurde. Er ist Jesus Christus, der keinen Anfang hat und der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Es ist Jesus, der bei Gott, dem Vater war und wieder zurückgekehrt ist. Und es ist der, der schon lang angekündigte Messias. Und ich frage uns, kann es sein, dass in unseren Tagen uns vieles von der wahren Bedeutung von Weihnachten abhält, uns die Sicht verblendet, dass wir nur Geschenke sehen, dass wir nur die schönen Kugeln am Weihnachtsbaum sehen, so schön wie alles aussieht und alles geschmückt ist. Ich bin keiner, der hier dagegen wettert, aber es ist nicht die Hauptsache. Es ist nicht die Hauptsache. Aber uns als Menschen lenkt so viel ab. Lass uns heute Morgen vor Jesus stehen und lass uns staunen und ihn anbeten, so wie die Hirten, als sie dieses Licht gesehen haben, so wie die Hirten, die das Licht der Welt erblickt haben in dieser Krippe. Was haben sie gemacht? Sie haben angebetet. Auch die Weisen aus dem Morgenland, sie haben angebetet. Und heute Morgen möchten wir Jesus Christus anbeten. Als der, der angekündigt war und der gekommen ist, der heimgegangen ist zum Vater und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Und noch als den Jesus anbeten, der das, was er zusagt, auch ausführt, der das, was er verspricht, auch einhält. Menschen können uns belügen, Menschen können uns viel versprechen und auch nicht halten. Aber Jesus Christus, Gott hält, was er verspricht. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Amen.